Ich lag einmal bei meinem Therapeuten auf dem Boden. Tun Sie irgendwas, damit es aufhört?
Es ist keine klassische Depression, sondern es ist eine bipolare Störung. Was ist da passiert?
Es war ja keine willentliche Entscheidung. Also diesen Schalter, wenn ich gewusst hätte, wie man den wieder zurücklegt, hätte ich den wirklich liebend gern wieder zurückgelegt. Ich hatte mal eine Zeit, da habe ich 36 Stunden einfach nicht geschlafen. Fern von der Realität, fern Zeitgefühl, dauerhafter Redefluss.
Wie viel Geld hast du in der Zeit rausgeknallt?
Ich konnte ganz lang keine Kontoauszüge angucken. So 25.000 Euro. Ich habe mich dann von meinem damaligen Freund getrennt. Es kam ein neuer Mann in mein Leben, was auch fremdschämend auch im Nachhinein dann ist. Sprunghaft auch oftmals die Partner wechselt. Das ist jetzt der perfekte Mann und mit dem ziehe ich sofort zusammen und mit dem kriege ich Kinder und Heirat. Das ging dann aber auch nur so 3-4 Wochen. Einer der Klassiker von Menschen mit einer bipolaren Störung ist, dass es...
Hey, Chris Sorell hier und das ist dein Podcast über das Auf und Ab des Lebens.
Die heutige Episode ist etwas anders als sonst, denn ich spreche mit einer Frau, die nicht nur sehr viele, auch durchaus extreme Auf- und Abs erlebt hat, sondern diese ganz aktuell immer noch erlebt. Christine Stolz. Christine hat seit über 10 Jahren schwere Depressionen, die aber nicht kontinuierlich aufgetreten sind, sondern immer episodisch. Am Anfang für 3-4 Wochen, später dann bis zu 10 Monate. Das Ganze hat dazu geführt, dass sie 5 Klinikaufenthalte hatte, mehr als 200 Therapiestunden und viele, viele andere Maßnahmen. Aber, und das ist hier besonders, vor 1,5 Jahren wurde bei ihr eine sogenannte bipolare Störung festgestellt. Auch für manche vielleicht bekannter unter dem Begriff einer manischen Depression. Und Christine präsentiert hier nicht die Lösung für dieses Problem, weil sie tatsächlich noch genau in dieser Reise ist. Sie ist in dem Moment, wo wir sprechen, in einer entspannten, ruhigen Phase. Sie weiß aber nie, wann die nächste manische Episode kommen könnte. Und sie gibt hier sehr persönliche, sehr intime Einblicke in ihr Seelenleben, in ihr Gefühlsleben, vor allem wie was auch im Kopf vor sich geht, wenn Menschen in so eine hypomane oder manische Phase gehen. Das Verhalten von außen ist für Außenstehende, für Familie, für Angehörige völlig unerklärbar. Aber sie erklärt uns, wie es zu solchen Verhaltensweisen kommen kann. Man könnte meinen, wenn man jetzt das hört, wenn man nicht selbst davon betroffen ist, dann könnte diese Episode nicht so relevant sein. Aber was mir hier wichtig ist, und deshalb habe ich Christine auch eingeladen, ist, dass auch gesunde Menschen ein besseres Verständnis für diese Krankheit entwickeln, auch besser erkennen, wann es sich um eine klassische Depression, wann um eine manische Depression oder eine bipolare Störung handelt. Denn im Durchschnitt dauert es 6,5 Jahre, bis das richtig diagnostiziert wird. Und das ist etwas, wo wir, glaube ich, alle zusammenhalten können, um da als Gesellschaft besser zu werden. Und deshalb würde ich vorschlagen, wir steigen gleich ein in das Auf und Ab von Christine Stolz. Christine, vor 1,5 Jahren wurde bei dir eine sogenannte manische Depression festgestellt, beziehungsweise eine bipolare Störung, was für dich eine große Erleichterung war. Warum?
Weil ich viele Jahre davor sehr schwere depressive Phasen hatte. Also das heißt, bis zu der Diagnose hatte ich ungefähr so 8 Jahre immer wieder sehr, sehr lange depressive Phasen. Und ich ganz oft so dachte, woher kommt es? Also immer und immer wieder. Und ich für mich oftmals keine richtige Erklärung hatte. Und durch die Diagnose dann in dem Moment für mich so eine Erleichterung war, weil ich wusste, ich konnte nichts dafür. Also es hat so ein bisschen einfach die Jahre davor erklärt, wo kam es her. Und das war für mich in dem Moment auf jeden Fall eine Erleichterung, weil ich für mich eine Erklärung hatte erstmal.
Und ich habe in der Vorbereitung darauf lernen dürfen, dass bei bipolaren Störungen es ganz typisch ist, dass es sehr lange dauert, bis man die richtige Diagnose bekommt. Gibt es verschiedene Zahlen, aber eine Quelle hat von 6 bis 8 Jahren im Durchschnitt gesprochen, bis Menschen die richtige Diagnose bekommen. Und auch darüber werden wir heute sprechen, worauf man gucken darf, jetzt mit deinem Wissensstand, dass man da vielleicht früher, wenn man in einer ähnlichen Situation ist, das Ganze schon richtig einordnen kann. Bevor wir da in alle Details gehen, was ist denn, Christine, das früheste Ereignis, das die Menschen kennen sollten, um die Person zu verstehen, die du heute bist?
Gute Frage. Also, ich bin die jüngste von 4 Kindern, mit Abstand. Das heißt, ich bin eine Nachzüglerin. Meine Geschwister sind 10, 15, 17 Jahre älter als ich. Und ich bin auf einem Bauernhof groß geworden und das war natürlich an sich schon eine sehr prägsame Zeit. Und auch, ich sag mal, in der ganzen Therapieerfahrung war es oft so, dass immer wieder so die kleine Christine zum Vorschein kam, dieses innere Kind. Und ich war ein super fröhliches Kind. Also wenn man Bilder von mir sieht, lache ich eigentlich die ganze Zeit. Und es gibt aber auch so ein, zwei Fotos, wo ich so ziemlich, sag ich mal, beleidigt in der Ecke stehe, mit so einer Schnute ziehe. Und ja, also das gab's schon als Kind. Auf der einen Seite die sehr fröhliche, die immer irgendwie gelacht hat. Und auf der anderen Seite aber schon auch jemand, der, meine Familie hat immer gesagt, sehr sensibel und sehr empfindlich war auf vielen Dingen.
Und diese zwei Extreme, die zeichnen ja auch diese bipolare Störung aus, wie wir gleich noch im Detail lernen werden. So, und wenn wir da mal ein bisschen vorspulen, eine normale Kindheit gehabt, in Anführungsstrichen, mit allen Höhen und Tiefen, die dazugehört. Und dann hast du ein Studium begonnen und dann bemerkt, dass irgendetwas nicht so richtig stimmt. Dann kamen so in deiner jetzigen Erinnerung die ersten depressiven Episoden. Gab es da bestimmte Auslöser oder wie hat sich das angefühlt, wo du gesagt hast, okay, das ist nicht eine normale Stimmungsschwankung, die ich hier erlebe?
Also ich weiß noch, wie ein Studienkollege von mir mal nach Hause kam zu mir, weil er Lernsachen von mir wollte. Und ich ihm dann so ein bisschen erzählt habe, irgendwie, ich schlafe richtig schlecht gerade und ich habe auch gar nicht so Lust, mich mit Leuten noch zu treffen und aber ich kenne das eigentlich jetzt auch gar nicht so richtig von mir. Und er hat mich dann auch so ein bisschen versucht zu beruhigen und meinte so, du, klar, gerade Prüfungsphase, viel los, Stress und so. Ich nehme dich nicht anders wahr, ich mag dich trotzdem noch, so wie du bist. Und wenn es gerade so sein soll, dann soll es irgendwie gerade so sein. Es ist aber halt irgendwie nicht besser geworden. Also ich habe in einer WG gewohnt damals mit 3 Jungs zusammen. Und die haben sich super viel abends zusammengehockt, Karten gespielt, zusammen gekocht. Und ich habe mich vermehrt einfach nur noch zurückgezogen. Bin in mein Zimmer gehockt, habe viel gelernt, gefühlt 24 Stunden, 7 Tage die Woche war ich gefühlt nur mit Lernen oder Schlafen. Und der Schlaf ist halt immer weniger geworden. Also ich habe einfach keine Hose am Schlaf mehr gehabt. Und ich hatte echt morgens Ängste, auch in die Uni zu gehen und anderen Menschen zu begegnen dann.
Und wann war so der Punkt, wo du sagst, das ist nicht nur Prüfungsangst oder irgendwie auch mal schlapp sein oder so, sondern wann war dir klar, dass sich das um eine depressive Verstimmung oder eine depressive Episode handeln könnte?
Also es ist halt irgendwann so schlimm geworden, dass ich also echt so das Haus nicht mehr verlassen wollte. Also ich habe dann, ich wusste, ich habe irgendwie Vorlesungen, ich muss eigentlich morgens an die Uni hoch. Und ich bin mit dem Fahrrad hochgefahren und bin schon angekommen und habe mir gewünscht, niemanden zu treffen. Und ich würde sagen, es war so ein schleichender Prozess. Die erste Phase ist aber recht schnell wieder vorbeigegangen. Also die Prüfung, ich habe alle Prüfungen geschrieben, habe alle bestanden. Und dann war irgendwann so März, April, der Frühling war wieder da. Und dann war wieder mehr Leben. Und dann ging es mir, ich sag mal, damals plötzlich wieder besser.
Aber das hat sich dann zyklisch wiederholt. Jährlich kamen diese Episoden und sie wurden auch immer länger. Okay? Ja. Am Anfang 3 bis 4 Wochen, wie du mir gesagt hast, und irgendwann dann mehrere Monate am Stück.
Genau. Ja.
Wie konntest du dir damals diesen zyklischen Verlauf erklären?
Tatsächlich gar nicht im ersten Moment. Also es war so nach der ersten Phase, dachte ich so, das war jetzt halt so, jetzt geht's mir wieder besser. Und dann war das erste Mal ein Verdrängen und davon auszugehen, das kommt nicht wieder. Und dann, ja, kam tatsächlich der nächste Winter. Ich war in einer Partnerschaft, die nicht ganz einfach war zu dem Moment. Und dann kam die nächste Prüfungsphase, die nächste stressige Phase. Und dann ging das ich sag mal, das ganze Prozedere wieder von vorne los. Also die gleichen Symptome wieder zurück. Und dann klar, dann sagt man, in Konstanz ist eh so ein bisschen ein Nebelloch, da geht es vielen im Winter nicht so gut. Aber es war nicht so, mir geht es einfach nicht so gut und ich bin mal irgendwie schlecht drauf. Also ich habe diese Woche von dem Eckhard Hirschhausen,
heißt der, glaube ich. Eckhard von Hirschhausen,
gelesen, einen Artikel, da sagt er, eine Depression ist einfach eine emotionale Nulllinie. Das ist nicht so, ich bin mal traurig für einen Tag, sondern da ist einfach nichts mehr. So. Und ich war dann, ja, ich habe es im ersten Moment dann einfach wieder so hingenommen, aber die Selbstzweifel sind halt immer enorm in dem Moment. Also man fragt sich dann schon, was habe ich jetzt wieder getan, dass das wieder so kam.
Und wenn du jetzt zurückschaust und diese Zyklen dir analysierst, war es immer in der dunklen Jahreszeit, war es immer in der Prüfungszeit? Also waren das so zwei Trigger, die dich in diese Phase gebracht haben oder gab es noch andere Auslöser?
Also es war immer mit Stress verbunden, was die Prüfungsphase auf jeden Fall in mir ausgelöst hat. Und ich würde auch sagen, so zwischenmenschliche Konflikte haben schon auch immer so ein bisschen eine Rolle gespielt. Also ich habe dann in der zweiten Phase, in der es mir schlecht ging, dann tatsächlich mich in Therapie begeben zu einer Psychologin. Allerdings in Ulm, weil ich dadurch meinen Hausarzt von früher recht schnell einen Platz bekommen habe und dann da halt regelmäßig hingefahren bin. Und ich weiß noch, wie sie damals auch gesagt hat, es ist ganz normal im Studium, große Veränderungen, neue Menschen, neuer Ort. Das war zusätzlich wahrscheinlich noch so ein Thema. Also Veränderungen, dann stressige Phasen in der Prüfungszeit und so zwischenmenschlich nicht so richtig zu wissen, mögen mich die Menschen oder nicht und bin ich gut, so wie ich bin. Mhm.
Du bist ja dann nicht nur in Therapie gegangen, sondern hast über die Jahre dann 5 Klinikaufenthalte tatsächlich auch erlebt. Was ist aus diesen Klinikaufenthalten oder insgesamt aus deiner Therapie so die wichtigste Erkenntnis über dich, die du daraus mitgenommen hast?
Also ein großes Thema, das in jeder Klinik auch Thema war, ist das Thema Wut. Und das ist recht typisch. Auch für so depressive Phasen, dass es bei vielen Menschen eigentlich darum geht, dass manche Gefühle halt unterdrückt werden, Emotionen. Also im Englischen kann man das auch ganz gut ableiten durch Depression, depress, ich unterdrück irgendwas. Und ich habe immer gemerkt, so, ich traue es mich gar nicht. Also ich traue gar nicht, dass diese Wut da jetzt vielleicht gezeigt werden darf.
Auf was war Wut da? Kann man das dingfest machen?
Also das ist, so, das ist ganz oft so die Frage, sind sie jetzt wütend auf sich oder sind sie wütend auf jemand anderes? Und ich konnte es nicht so richtig differenzieren. Also anfangs war oft ganz viel Wut auf mich auch. Ich das Gefühl hatte, ich bin schuld an der Situation. Wenn ich anders wäre, dann wäre das irgendwie alles nicht so gekommen. Aber dann kommt gleichzeitig auch Wut auf andere Dinge, auf die Kindheit. Warum ist da, sind da Dinge so gelaufen, wie sie gelaufen sind, auf die Schulzeit. Da spielt sich ein Riesenfilm ab. Und wenn man einmal in so einem Strudel drin ist, dann gibt es da gefühlt manchmal kein Halt mehr.
Darf ich da reinfragen? Ja, weil Menschen, die so einen Klinikaufenthalt oder Therapie nicht kennen, sich das vielleicht aber wünschen würden, weil sie sagen, da wird einem ja geholfen. Wie sieht sowas dann konkret aus? Lernt man dann, die Wut rauszulassen oder wird man begleitet, einen Zugang zu diesem Gefühl zu bekommen?
Also das Tolle an so Klinikaufenthalten ist ja, dass es viele unterschiedliche Therapieangebote gibt. Und wo ich die Wut gut für mich so ein bisschen kanalisieren konnte, war in der Kunsttherapie zum Beispiel. Da geht es einfach auch ganz viel drum, Emotionen künstlerisch zum Ausdruck bringen. Also jetzt aber nicht, dass ein besonders schönes Bild entstehen muss. Ganz im Gegenteil, auch das gilt es erstmal loszulassen. Es geht nicht drum, dass da am Ende ein schönes Bild dabei rauskommt, sondern in meinem zweiten Klinikaufenthalt, und das war wirklich einfach sehr prägsam im Odenwald, da wurde das halt toll angeleitet, so dass man einfach auch an ein leeres Blatt Papier hinsetzt und dann einfach mal guckt, was da auch kommt aus einem selber heraus. Und bei mir waren es eigentlich ganz oft so Farben wie Rot, Lila, Orange, Gelb, die schon einfach sehr viel Power auch zeigen. Und aber auch Musiktherapie, einfach mal wild auf den Trommeln rumhauen zu dürfen, ohne bewertet zu werden, ohne dass jemand sagt, oh, das klang jetzt aber nicht gut oder was hast du jetzt da irgendwie vor dich hingespielt, so. Also dieses Wertfreie, einfach sich ausprobieren zu dürfen.
Ist es etwas, was dir vorher oder auch jetzt als Mensch schwerfällt, bewertungsfrei Dinge zu tun? Also hast du dieses Perfektionistische, diesen Antreiber in dir?
Ja, auf jeden Fall. Also das war schon immer ein großes Thema, auch in den Therapien, so der eigene Perfektionismus. Ich glaube, das war auch in den letzten Jahren, egal was ich getan habe, deswegen auch so ein bisschen der Grund, warum ich immer viel die Schuld bei mir gesehen habe. Weil ich so gedacht habe, wenn ich Dinge anders gemacht hätte, dann wäre es anders gelaufen. Und der Perfektionismus ist echt ein schwieriger Begleiter, ganz oft. Also es hat mir gut getan, einfach da mal wirklich loslassen zu dürfen. Und auch zu merken, das ging nicht von heute auf morgen, das habe ich immer wieder gesagt bekommen, halt von außen, ich habe auch nicht alles in der Hand. Und ich kann noch so viel tun, ich kann manchmal das Ergebnis nicht ausreichend beeinflussen. Und es hilft auch, sich manchmal dem Strom des Wassers hinzugeben, sich treiben zu lassen und dann einfach auch mal zu gucken, was kommt.
Ich finde es mit dem Perfektionismus, und viele, die zuhören, werden wahrscheinlich erkennen, dass sie auch so eine Ader in sich haben. Und es ist ja so ein zweischneidiges Schwert, weil auf der einen Seite treibt es einen zu guten, zu Spitzenleistungen. Es ist der Grund, warum man in der Karriere gut vorwärts kommt, warum man bestimmte Dinge schafft, aber oft mit einem emotional hohen Preis. Mhm. Wie sah so ein alter Glaubenssatz für dich aus und wie ist deine Beziehung heute zu dem Thema Perfektionismus? Was kannst du da Menschen, die gerade drinstecken, in diesem Problem so als andere Perspektive mitgeben?
Also das ist ja auch ein bisschen Charaktersache und das ist nichts, was man wirklich ablegen kann. Mhm. Also der Perfektionismus ist immer noch da und leistungsfähig zu sein und eine gute Leistung abzuliefern. Aber ich frage mich immer wieder die Frage, wofür tue ich Dinge? Also das ist auch was, was ich aus diesem Klinikaufenthalt im Odenwald mitgenommen habe. Da ging es nicht darum, immer zu sagen, warum tue ich Dinge, sondern wofür tue ich sie. Und man ist natürlich im Alltag gefangen, also das bin ich ja auch. Also nur weil ich jetzt 5 Klinikaufenthalte hinter mir habe, 10 Jahre Therapie gemacht habe, läuft mein Leben ja nicht perfekt. Und man verfällt immer wieder mal auch in alte Muster. Aber wenn ich so mich frage, wofür bringe ich jetzt hier diese Leistung beim Arbeiten oder auch privat? Versuche ich schon einfach stärker abzuwägen. Also was ist nachher tatsächlich das Ergebnis und wie groß ist die Auswirkungen? Also wie langfristig, wie nachhaltig ist es, wenn ich hier jetzt die Leistung bringe und ich viel Sinn drin sehe und weiß, das beeinflusst vielleicht auch noch die nächsten 2-3 Jahre, dann bin ich dem Perfektionismus auch dankbar und auch diese Leistung abrufen zu können. Aber ich bin schon gelassener geworden im Alltag und lasse auch mal eine Wäsche stehen, wenn ich gerade keine Lust habe, sie abzuhängen.
Was mir extrem geholfen hat beim Thema Perfektionismus, ist so eine Erkenntnis, dass es gibt in Englischen ein Zitat von einem, ich weiß nicht, ob du den kennst, Gary Vaynerchuk ist so ein sehr erfolgreicher Unternehmer und der sagte, Perfectionism is fear in designer clothes. Mhm. So, also es ist Angst in Designerklamotten. Also oft steckt ja hinter dem Perfektionismus etwas nicht fertig zu kriegen oder nicht abgeben zu wollen oder noch ein bisschen zu verfeinern. Die Angst, dass das Ergebnis nicht gut genug ist und dass man kritisiert wird vom Umfeld. Vom Chef, vom Partner, von der Partnerin, vom Markt, vom Kunden etc. Und diese Erkenntnis, dass es das Perfekte nicht gibt. Jana Ringwald saß vor ein paar Wochen hier, eine Cyberstaatsanwältin. Sie sagte, es ist eine menschliche Verirrung, dieser Perfektionismus. Es ist einfach etwas, was faktisch nicht möglich ist. Und wenn einem da klar wird, dass man die so viel Energie für die letzten Prozentpunkte investiert, die aber nicht notwendig sind, das hat mir geholfen, wirklich auch mal mit einer 80-20 Egal-Einstellung an Dinge ranzugehen, weil man merkt, dass man dadurch schneller wird, dass man Feedback bekommt, dass man dadurch das Ergebnis verbessert und nicht durch ewiges Rumüberlegen, ob es denn jetzt gut ist, etc. Macht das Sinn für dich?
Absolut. Und was jetzt gerade bei mir noch so hochkam, ist so, also Ich glaube auch, die Angst zu versagen spielt da natürlich immer eine Rolle. Mhm. Also der Antreiber, in den Perfektionismus zu gehen, ist immer Angst vor Versagen.
Wenn wir jetzt dann schon ein bisschen vorspulen und sagen, du hast 8 Jahre Therapie hinter dir, du hast gemanagt oder gelernt, deine depressiven Phasen auch zu managen. Was hat sich dann geändert oder wie kam es dazu, dass auf einmal eine neue Diagnose auf den Tisch kam und klar wurde, es ist keine klassische Depression, sondern es ist eine bipolare Störung. Was ist da passiert?
Ich hatte nochmal einen Klinikaufenthalt. Das war dann mein 3. Klinikaufenthalt aufgrund schweren Depressionen. Und was bei mir so in den Kliniken oft war, ist, sobald, also ich war raus aus meinem System, bin in die Klinik gegangen. Und es hat dann so eine Woche gedauert und dann ging es immer recht schnell wieder bergauf. Mhm. Und in dem Klinikaufenthalt, also mir selber war das ja nicht so bewusst. Also nachdem man dann ja so die 7., 8. Depression erlebt hat und es irgendwann immer wieder besser ging, ja, mir ging es ja immer wieder besser dann nach einer gewissen Zeit, ist es so zur Normalität geworden für mich. Also ich bin dann in eine Klinik gegangen und dann so 3, 4 Wochen und dann war ich quasi wieder die Alte. So. Dann ging es mir wieder gut und ich hatte wieder Lust, was zu unternehmen, mich mit Leuten zu treffen. Ich war wieder kommunikativ. So. Und ich weiß noch, wie mein damaliger Freund dann in diesem Klinikaufenthalt so nach 2, 3 Wochen, ich hatte dann nämlich schon wieder vor, mich zu entlassen. Also normalerweise geht es um Klinikaufenthalt so 6 bis 8 Wochen. Eine Freundin hat Junggesellenabschied gefeiert, andere Freunde haben geheiratet und es war so klar, wenn ich in der Klinik bin, kann ich da natürlich nicht hin. Und es hat dann auch schon so ein bisschen angefangen, dass ich nicht mehr so richtig an den Therapien teilnehmen wollte. Mein damaliger Freund hat eben dann, als ich mich entschieden habe, nach 4 Wochen da eigentlich gehen zu wollen, hat er das dann in den Raum geworfen und meinte so, er hat da irgendwie drüber gelesen und das ist oft recht typisch nach so depressiven Phasen, dass man in so eine hypomane Phase reinkommt. Und ob das mal Thema war jetzt in der Klinik und ob ich das nicht mal ansprechen möchte, wenn ich jetzt vorhabe, mich zu entlassen. Und dann habe ich das angesprochen bei der Oberärztin, dass mein Freund, mein damaliger Freund, das so das vermutet hat. Und ich habe auch Antidepressivum genommen. Und da war auch so die Frage, naja, müsste das vielleicht reduziert werden oder kann ich es reduzieren? Und die Oberärztin hat damals gesagt, also die Dosis, die nehmen Sie jetzt mal weiter, das besprechen Sie mit Ihrem ambulanten Therapeuten oder Psychiater, aber so eine hypomane Phase, das klappt jetzt nicht, dass ich da drin bin. Und dann bin ich entlassen worden und dann, das war dann Anfang Juni und dann, ich hatte meinen vorherigen Job gekündigt in der Aufhebung, mit einem Aufhebungsvertrag und habe dann im Juni, Mitte Juni, 2 Wochen nach der Entlassung in Konstanz in einem Café angefangen zu arbeiten. Und das hat das Ganze nochmal dann so richtig befeuert. Also ich war in einer hypomanen Phase, jetzt rückblickend. Und ich, das ist dann einfach super schnell gegangen. Ich war wieder viel unter Menschen. Ich hatte einen extremen Rededrang. Ich habe nachts nicht mehr so richtig viel geschlafen. Für mich war wieder so, ja, ich nehme halt am Leben wieder teil. Ich gehe wieder zurück. Ich gehe wieder auf Menschen zu. Ich kann wieder mich um mich selber kümmern. Und mein damaliger Freund hat mich dann halt darauf angesprochen, auch immer wieder so, hast du nicht das Gefühl, das ist gerade schon ein bisschen viel und dass du schon echt viel machst und viele neue Kontakte knüpfst und auch in der Stadt viel unterwegs bist. Und es hat dann halt auch angefangen, dass ich viel eingekauft habe, gefühlt jeden Tag mit neuen Sachen nach Hause gekommen bin und ich immer so dachte, naja, also sei du mal in 10 Monaten Depression, wo man nichts machen kann, nicht am Leben teilnehmen kann, ihr könnt mir jetzt nicht verbieten, irgendwie neue Sachen zu kaufen. Aber wir haben halt nicht von einem Pulli geredet, der vielleicht 50 Euro gekostet hat, sondern ich kam halt mit einer Tasche mal nach Hause, die im Wert von 800 Euro. Und ich bin sonst niemand, der so extreme Einkäufe eigentlich tätigt.
Das ist ja typisch oft, dass Menschen, die noch nicht wissen, dass sie diese bipolare Störung haben, verwechseln, dass die Hochphasen eigentlich ihr eigentlicher Charakter sind, dass es so ist, wenn das Leben schön ist, wenn sie eben nicht in einer depressiven Phase sind. Und das ist genau das, was du jetzt berichtest. Und Wie ging es dann weiter? Dein Freund hat diese Theorie, diese Hypothese. Du siehst, dass du wieder am Leben teilnimmst, etwas intensiver als sonst. Wie ging es dann weiter?
Also irgendwie ging das dann ganz schnell. Die Sache mit diesen manischen Phasen ist auch, dass man verliert so, also zum einen hat man eine eigene Realität und man verliert auch das Zeitgefühl. Also es verschwimmt irgendwie alles einfach so ein bisschen ineinander. Die Einkäufe haben sich halt weiterhin gesteigert. Ich habe davor halt nicht in der Innenstadt gearbeitet, sondern auf der anderen Seeseite. Das heißt, ich war mit der Innenstadt gar nicht so konfrontiert. Und jetzt war ich halt jeden Tag da und habe auch gesehen, ach, was für coole Läden gibt's da eigentlich so. Und also das ist halt echt extrem geworden, die Einkäufe. Ich erinnere mich dann auch mal so nach ein, zwei Wochen, nachdem sich daheim wirklich die Tüten quasi gestapelt haben im Büro. Ich habe es ja teilweise nicht mehr ausgeräumt. Okay. Also,
auch das ist ja ein typisches Phänomen, riskantes Verhalten, exzessives Geld ausgeben. Ja. Wie hast du das in dem Moment erlebt? Ich meine, musstest du dafür Schulden machen? Ist das Ersparte draufgegangen? Oder wie legitimiert man sowas für sich in dem Moment?
Ja, also die eine Legitimation war so, in den 10 Monaten Depression habe ich viel Geld gespart.
Okay.
Also kann ich es jetzt irgendwie auch ausgeben? Ich habe mir zum Glück bei niemand Geld geliehen. Also so rückblickend gibt es da wirklich ganz, ganz extreme Fälle, was das Geldausgeben angeht. Aber trotzdem habe ich weit über meine Verhältnisse gelebt. Und mein damaliger Freund, dem ist es wirklich anders geworden. Also ich habe dem auch teilweise dann halt nicht mehr gezeigt, wie viel die Sachen gekostet haben. Und dann hat er einmal den Kassenzettel halt gesehen und dann waren da 800 Euro drauf. Mein damaliger Freund hat dann tatsächlich auch mal meinen Therapeuten kontaktiert. Und auch meine Psychiaterin kontaktiert. Und ich bin halt auch immer so wütend geworden, ganz schnell. Also ich so dachte, ihr verbietet mir hier irgendwie das ganze Leben und ihr habt gar keine, ihr seht gar nicht, ihr freut euch gar nicht, dass es mir gut geht. Sondern jetzt, wo es mir mal wieder gut geht, fangt ihr auch wieder an, irgendwie mir zu sagen, dass was nicht stimmt. So, also, und ich habe dann auch gemerkt, ich habe selber manchmal nicht mehr gewusst, wer ich bin. Also, es haben dann irgendwie Menschen gesagt, so, es wäre schön, wenn du wieder normal wärst oder wieder normal bist. Und ich so dachte, wenn ich wüsste, was normal wäre. Also, weiß ich nicht. Ich weiß nicht, wer ich bin, wenn ich normal bin, vermeintlich normal. Und
Depressionen wird ja viel thematisiert, können sich Menschen was drunter vorstellen. Aber so bipolare Störungen, viele kennen den Begriff irgendwie, aber ist noch nicht so richtig greifbar. Wie kann man so eine hypomane Phase einordnen? Was für eine Art von mentaler Herausforderung ist das konkret?
Also ich sag mal, in der Depression ist quasi nichts da.
Genau, die Nulllinie.
Die Nulllinie, und in der Manie ist einfach, der Kopf kommt nicht mehr zur Ruhe. Es ist so, man ist dann in so einem Strudel gefangen. Und selbst wenn dann irgendjemand mir gesagt hätte, hey, Christine, mach doch jetzt irgendwie mal ein bisschen langsamer, war es so, wie soll ich jetzt da noch wieder Boden unter den Füßen kriegen, quasi? Man ist so in dem Strudel drin und das befeuert auch einfach noch alles. Also so diese Einkäufe oder dann viel mit Menschen in Kontakt zu sein und vor allem ganz viele neue Menschen. Also es geht ja nicht nur darum, ich bin wieder unter Menschen, treffe wieder meine Freunde, sondern ich bin teilweise durch die Innenstadt gelaufen und ich bin von Beruf ursprünglich Ausbilderin und Personalentwicklerin. Und ich dachte, ich habe dann da wirklich andere Einzelhändler angesprochen, bin in den Laden rein und habe so gesagt, braucht ihr eigentlich Azubis? Und ich bin Ausbilderin und ich kenne da also Möglichkeiten, wie ich euch jetzt Azubis finden könnte. So. In dem Moment war das für mich das Normalste auf der Welt, weil ich habe das ja gelernt. Rückblickend, also es war dann auch echt fremdschämend, wenn ich jetzt dann danach wieder durch die Stadt gelaufen bin und mich so gedacht, also wildfremde Menschen, die ich noch nie davor gesehen habe, in den Blumenladen rein und zu meinen, ich kann denen irgendwie eine Auszubildende da jetzt finden.
Aber du sagst jetzt fremdschämen, wenn Menschen so eine Phase noch nie erlebt haben, das sind ja die meisten. Wie unterscheidet sich dieser Zustand? Ich kann mir jetzt spontan, auch wenn es gar nichts damit zu tun hat, würde ich jetzt denken, so ein bisschen wie betrunken sein, weil das ist so ein bewusstseinsändernder Zustand, den ich persönlich aus Erfahrung kenne. Aber ja, wie kann man sich das vorstellen, dass du, obwohl du keine Substanzen zu dir genommen hast, ein Verhalten an den Tag legst, wo du dich jetzt für fremd schämst? Ist es ein Schalter, der umgelegt wird, oder fühlt man sich wie ein anderer Mensch? Beschreib uns das mal so gut es geht.
Ja, also es tatsächlich ist das für mich manchmal rückblickend auch immer noch ein Phänomen. Also ich frage mich manchmal auch, was da im Kopf so vor sich ging oder was da so vor sich geht. Und es ist einfach eine Krankheit, wo noch eigentlich noch nicht so ganz klar ist, auch wo kommt es auch immer her. Und also das war einfach alles rasant schnell. Also ich bin auch nicht mehr dann wirklich zur Ruhe gekommen, beziehungsweise auf der anderen Seite, ich war so befeuert. Also es war wirklich so, so viel Energie und ich wusste dann manchmal auch nicht, wohin damit. Und ja, also das ist jetzt auch, ich meine, es ist jetzt ja fast 1,5 Jahre irgendwie her und wenn ich mich jetzt halt irgendwie so zurückerinnere, weiß ich halt vor allem noch sehr deutlich, wie sich die Ereignisse halt einfach so überschlagen haben. Also dass ich halt von einem ins andere irgendwie kam. Und ich merke auch gerade, es ist gar nicht so einfach, das zu beschreiben. Also es war ja keine willentliche Entscheidung. Also diesen Schalter, wenn ich gewusst hätte, wie man den wieder zurücklegt, hätte ich den wirklich lieben gern wieder zurückgelegt. Also ich lag einmal bei meinem Therapeuten auf dem Boden. Das war dann wirklich einer der Höhepunkte in dieser manischen Phase. Und ich habe ihm gesagt, tun Sie irgendwas, damit das aufhört. Also ich war schon auch einsichtig. Viele Menschen sind nicht einsichtig in der manischen Phase. Ich habe dann irgendwann schon so ein bisschen gemerkt, irgendwas läuft hier echt aus dem Ruder.
Wie lang ging diese Phase und was hat dann zu einem Ende geführt?
Die Phase ging so 3-4 Monate.
Wie viel Geld hast du in der Zeit rausgeknallt?
Ja, ich habe es kürzlich mal, nach einem guten Jahr habe ich mich mal getraut, das irgendwie zusammenzurechnen. Ich konnte ganz lang keine Kontoauszüge auch nur ansatzweise angucken. So 25.000 Euro. Man muss dazu sagen, und das ist auch noch sehr prägsam für diese manische Phase, das war dann so August, September. Ich habe mich dann von meinem damaligen Freund getrennt, was ja auch sehr typisch ist in so einer manischen Phase, dass man dann so das Gefühl hat, ich trenne mich jetzt von allem mal, lasst ihr mich irgendwie alle in Ruhe. Es kam ein neuer Mann in mein Leben, was auch sehr typisch ist für so eine manische Phase. Und das ist auch meistens das, was sehr fremdschämend auch im Nachhinein dann ist, wenn man sehr sprunghaft auch oftmals die Partner wechselt und so das Gefühl hat, das ist jetzt der perfekte Mann und mit dem ziehe ich sofort zusammen und mit dem kriege ich Kinder und Heirat. Und das ging dann aber auch nur so 3-4 Wochen. Und dann habe ich mir einen VW-Bus gemietet. Und das stand schon davor im Raum, mit meinem Ex-Freund das zu machen, mit dem VW-Bus in Urlaub zu gehen. Und dann dachte ich so, naja, den habe ich jetzt. Und wir hatten ein gemeinsames Auto und das hat mein Ex-Freund dann damals genommen. Und dann bin ich mit diesem VW-Bus alleine nach Schweden gefahren. Ich habe Freunde in Schweden und ich hatte irgendwie so das Gefühl, ich muss da weg. Also es hält mich da jetzt irgendwie gerade nichts. Die eine Beziehung zu Ende, die andere Beziehung zu Ende, kein Job. Das im Café habe ich dann nach 4 Wochen auch niedergelegt. Da bin ich dann irgendwie auch mit Leuten angeeckt und dann dachte ich so, ach, das tue ich mir jetzt nicht an, da kündige ich jetzt irgendwie wieder. Und in meinem Umfeld war natürlich, also meine Eltern, meine Geschwister, Freunde, die dachten jetzt, also das kann sie nicht machen, wir müssen die irgendwie aufhalten. Aber ich war in dem Moment nicht aufzuhalten. Mich hätte da nichts irgendwo gehalten. Und dann bin ich dann nach Schweden gefahren. Und das allein ist natürlich, also ich bin da in knapp 2 Tagen da hochgefahren, da einmal übernachtet und dann nochmal weitergefahren. Und
auch das ist ja typisch, so hochriskantes Verhalten, ja, die Grenzen nicht richtig einschätzen können, etc.
Ja, absolut. Ja, also weit über seine Kräfte auch hinaus zu leben. So. Aber es war für mich, in dem Moment hat es sich nicht so angefühlt. Also ich dachte, na klar, also andere machen das doch auch. Das war für mich so normal. Und dann bin ich da oben angekommen und dann war ich da 2 Wochen bei Freunden und dann bin ich von da aus wieder nach Hamburg gefahren und dann dachte ich zwischenzeitlich mal, jetzt ziehe ich nach Hamburg. Also auch das ist sehr typisch für so manische Phasen, dass man dann so das Gefühl hat, ich gehe jetzt irgendwo anders hin oder ich möglichst weit weg von zu Hause und so. Und auch so sehr sprunghafte Entscheidungen, also so sehr impulsive Entscheidungen aus einer Emotion heraus. Also als ich in Schweden war, dachte ich, ich ziehe jetzt nach Stockholm, habe ich meiner Familie gesagt, sie können froh sein, wenn ich in Europa bleibe. Dann bin ich in Hamburg gewesen, dann habe ich ihnen erzählt, jetzt ziehe ich nach Hamburg. Und ich habe auch den VW-Bus halt immer wieder verlängert. Und das hat natürlich die Kosten auch enorm in die Höhe getrieben. Also von diesen 25.000 Euro, da habe ich jetzt nicht nur Klamotten gekauft, aber ich habe halt in Schweden, also ich habe da teilweise in einem Drogeriegeschäft, Apotheke irgendwie für 300 Euro Kosmetikartikel gekauft. Also 10 Bodylotions, so. Also dass man ja ewig braucht, um das aufzubrauchen. Mhm. Ich war so in diesem Lebensmodus. Also es war so, ach, was kostet die Welt? Wer weiß, wann es mir wieder schlecht geht. Ich lebe das jetzt so. Und ich war da in einem Klamottenladen und dann in Stockholm und habe mich da mit den Inhabern irgendwie da unterhalten. Und ich weiß noch, wie ich dann diese Happy Socks, habe ich da irgendwie 20 Paar Happy Socks gekauft. Weil ich so dachte, jetzt kommt dann Weihnachten und dann werde ich meine Familie mal damit versorgen. Und der Inhaber dort hat dann irgendwie auch so gesagt, boah, bist du jetzt echt sicher? Also so 20 Socken, das ist ja jetzt irgendwie schon echt viel so. Also auch Menschen, die mich nicht kannten, haben dann schon auch so ein bisschen mich da angesprochen und kritisch irgendwie hinterfragt. Aber ich war so, ja klar, Weihnachten, 20 Socken, die kriege ich schon an die Leute.
Und wann endete diese Phase dann? Ist es abrupt passiert oder fließt das schleichend aus? Oder?
Also für mich kam es abrupt, aber wahrscheinlich war es schon so ein bisschen schleichend. Also ich war dann in Hamburg und dann war irgendwie klar, jetzt muss ich den Bus dann doch irgendwann mal vielleicht zurückbringen. Und bin dann Anfang Dezember mit dem Bus wieder nach Konstanz gefahren. Und hatte aber eigentlich geplant, ab Januar nach Hamburg dann zu ziehen. Und dann war ich bei meiner Familie. Die waren dann halt froh, dass ich irgendwie wieder gesund da angekommen bin. Und ich hatte auch das Gefühl, es ist jetzt schon wieder ruhiger geworden. Also ich habe in Hamburg schon auch so gemerkt, so ich komme so ein bisschen zur Ruhe. Also ich schlafe wieder auf jeden Fall deutlich besser. Aber dann gab es trotzdem auch wieder Tage, wo ich voll in Action war. Also es war nicht so richtig vorbei, aber es ist schon ein bisschen ruhiger geworden. Und ich glaube, was am meisten dazu beigetragen hat, war, dass es nicht mehr so viele Signale und Reize von außen gab. Also ich würde schon sagen, das befeuert es halt. Und ich glaube, das war dann schon in Schweden so ein bisschen besser, viel für mich zu sein, viel in der Natur zu sein, viel auch wieder Ruhe ein bisschen zulassen zu können. Und als ich dann wieder in Konstanz war und bei meiner Familie war, weiß ich auch noch, wie meine Mama gesagt hat, ich habe das Gefühl, jetzt bist du wieder so ein bisschen die Alte. Mhm. Und dann bin ich nach Konstanz und dann war... Meine Psychiaterin hat dann gesagt, Frau Scholz, das muss jetzt medikamentös eingestellt werden. Also ich hatte dann einen Termin bei meiner Psychiaterin wieder und dann war klar, da hilft jetzt nicht Antidepressivum, sondern da braucht es jetzt eine Phasenprophylaxe, die diese Höhen in beide Richtungen, also sowohl das Hoch als auch das Tief, nimmt, diese Peaks. Mhm. Und im Idealfall stationär. Mhm.
Ich habe da zwei Fragen dazu. Das eine ist, du hast jetzt von depressiven Phasen gesprochen und diesen hypomanen Phasen. Sind das die einzigen beiden Zustände oder gibt es dazwischen eine dritte Phase, die tatsächlich normal in Anführungsstrichen ist, was dein wahres Ich ist? Oder befindest du dich immer in einer von diesen beiden Extremen?
Nee, zum Glück nicht. Also zum Glück gibt es jetzt mittlerweile auch eine vermeintliche normale Phase. Also jetzt merke ich auch gerade, ich meine, jetzt haben wir, das ist so ein Dreivierteljahr her, dass ich aus der vorherigen depressiven, weil nach der manischen Phase kam dann auch wieder eine depressive Phase, also ich kam dann. Und ich sag, jetzt bin ich so seit einem Dreivierteljahr weder in der manischen noch in der depressiven Phase. Und das ist für mich wirklich Neuland.
Wie fühlt sich das an? Hat man so einen Ticker im Kopf und befürchtet, wann jetzt die ersten Signale für eine der Phasen kommen? Oder wie geht es dir in diesem Modus jetzt gerade?
Die Angst ist schon immer so ein bisschen präsent. Ich habe aber für mich gemerkt Und ich habe ja weiterhin dann auch Therapie gemacht noch und auch lernen dürfen, dass das Leben immer in Höhen und Tiefen so ein bisschen geht.
Also auf und ab.
Genau, es ist, ja. Und ich aber gelernt habe einzuordnen, okay, heute ist vielleicht kein guter Tag. Das heißt nicht, dass ich gleich in eine Depression komme. Mhm. Ich hatte jetzt aber vor ein, zwei Wochen mal eine Nacht, wo ich wirklich schlecht geschlafen habe. Ich bin nicht in Schlaf gekommen. Und da habe ich schon gemerkt, da ging sofort wieder die Alarmglocke an. Also nicht einzuschlafen ist schon noch so ein Trigger, der schon sehr tief sitzt. Weil das war eins der schlimmsten Sachen eigentlich in der Depression, nicht schlafen zu können.
Und ich habe noch oder mindestens zwei Fragen. Die eine ist, ist es immer abwechselnd? Also wenn du jetzt als letztes sozusagen eine manische Phase hattest, ist dann automatisch eine Folgephase immer die Depression in dem Fall? Oder kann es auch sein, dass zweimal eine Depression käme oder zweimal eine manische Phase? Oder weißt du jetzt, was die nächste Phase sein wird? Du weißt nicht wann, aber weißt du, was kommen wird?
Nee, weiß ich nicht.
Also es könnte beides sein?
Es könnte beides sein, ja.
Okay.
Also es ist schon so, dass nach jeder depressiven Phase kommt bei vielen Menschen, wenn die öfters kommt, so eine depressive Phase, dann kommt bei vielen Menschen so eine hypomane Phase, die auch natürlich ist, sage ich mal, und die auch nicht gefährlich ist in dem Sinne wie eine manische Phase, weil da ist man einfach, hat wieder Energie und es wird wieder besser und man kann wieder so in einen normalen Alltag zurückkommen. Und also meine letzten 10 Jahre waren halt geprägt von diesen Hochs und Tiefs. Und es waren wahrscheinlich immer hypomane Phasen nach jeder depressiven Phase. Und rückblickend war es wahrscheinlich fast eine tickende Zeitbombe, dass irgendwann eine manische Phase kommt. Also
jetzt sprichst du von hypomanen und manischen Phasen. Ich dachte bis vor kurzem, das wäre synonym, aber gib uns da nochmal die Definition. Also was ist hypoman und was ist manisch?
Also die genaue Definition, wie sie vielleicht im Lehrbuch steht, kann ich jetzt nicht geben. Aber
für dich im Empfinden.
Genau, für mich im Empfinden ist es halt, also diese manische Phase, die geht dann halt eben in dieses Extrem. Also extrem viel Geld ausgeben, teilweise nachts gar nicht mehr schlafen. Also ich hatte mal eine Zeit, da habe ich 36 Stunden einfach nicht geschlafen. Eben, also fern von der Realität, fern Zeitgefühl, dauerhafter Redefluss. Deswegen ist es auch, also so eine bipolare Störung kann eigentlich ja nur durch Verhalten am Ende diagnostiziert werden. Da können keine Gehirnströme oder irgendwas, Stand jetzt, glaube ich, gemessen werden. Von dem her ist es, glaube ich, wirklich ein sehr, sehr schmaler Grat. Aber was typische Anzeichen, was meine Psychiaterin auch gesagt hat, war schon so dieses exzessive Geld ausgeben, auch so sprunghafte Partnerwechsel zu haben, wirklich nicht zu schlafen, und zwar tagelang, Nächte nicht zu schlafen. Sowas macht man in der hypomanen Phase nicht. Also in der hypomanen Phase ist halt die Energie wieder da und man macht wieder viel und man nimmt wieder am Leben teil und man gönnt sich vielleicht schon auch mal was.
Das heißt, um das zusammenzufassen, du hattest viele hypomane Phasen in der Rückschau, aber eine manische Phase, ja. Das ist das, was du mit tickender Zeitbombe beschrieben hast.
Weil vielleicht noch als Ergänzung, die Phasen dazwischen immer kürzer geworden sind. Mhm. Also zwischen der depressiven Phase auch. Und ich glaube, das befeuert es dann auch noch mal stärker. Und dann in dieser hypomanen Phase oder dann vor allem auch in dieser manischen Phase lebt man dann so weit über seine Grenzen hinweg, also das Energielevel, dass dann der Fall kommt, weil der Körper das ja nicht dauerhaft leisten kann.
In der Rückschau jetzt, wenn du 10 Jahre Erfahrung hast, ist sehr beachtlich, dass es so spät erst erkannt wurde. Und du hast schon gesagt, es ist ein schmaler Grat. Aber was ist so aus deiner Sicht die Dinge, auf die Menschen, die jetzt in einer depressiven Stimmung sind, Verstimmung sind, vielleicht eine diagnostizierte Depression, was sind so Frühwarnsignale, wo du sagst, wenn ich das schon vor x Jahren gewusst hätte, dann hätte mir vielleicht viel früher schon Experte sagen können, dass eine bipolare Störung ist? Oder was sind bessere Fragen, die man seinem Therapeuten stellen kann, um in die Richtung mehr Klarheit zu gewinnen oder das auch ausschließen zu können?
Also ich sag mal, einer der Klassiker von Menschen mit einer bipolaren Störung ist, dass sie sich in der Depression Hilfe suchen und in der hypomanischen Phase nicht. Also ich habe dann in der Depression verzweifelt, immer wieder wollte ich, dass die Therapiestunden hochgefahren werden. Ich bin dann teilweise zweimal die Woche in Therapie gegangen. Und sobald es mir wieder besser ging, habe ich es wieder schleifen lassen. Also da bin ich dann nur noch in größeren Abständen auch in Therapie gegangen. Dann war ja auch immer Sommer, dann war ich mal im Urlaub, meine Therapeutin mal im Urlaub und so. Also das hätten schon Indizien sein können. Das ist wohl rückblickend, was ich so weiß, recht typisch, dass Menschen in so hypomanen, manischen Phasen, ich sag mal jetzt vor allem manischen Phasen, dann glauben, sie brauchen jetzt keine Therapie mehr. Und es ist jetzt irgendwie wieder alles gut und es ist irgendwie alles weg. Mhm. So. Das heißt, Menschen, die in der Depression sind und im Idealfall sich schon in Therapie begeben haben, würde ich ans Herz legen, die Therapie regelmäßig fortzusetzen.
Auch wenn man es gerade nicht als notwendig
genau.
erachtet.
Ja, weil das kann man eigentlich selber nicht einschätzen, also ob es notwendig ist oder nicht in dem Moment. Aber wenn ich dann anfange, wieder wochenlang nicht in Therapie zu gehen, dann weiß auch mein Therapeut gerade nicht, wie es mir geht. Also ich war dann wochenlang nicht und dann war ich vermeintlich plötzlich in einer Depression. Dann saß ich wieder bei meiner Therapeutin und für sie war es so, Frau Stolz, was ist passiert in den letzten 6 Wochen? Also, und ich konnte es halt manchmal auch nicht richtig sagen. Ich wusste nur, jetzt geht es mir wieder schlecht. Machen Sie doch was.
Ich würde jetzt gern noch so ein bisschen die Grundlagen oder die Gründe, die dich in diese mentale Herausforderung gebracht haben, verstehen. Wir haben über Perfektionismus schon gesprochen, über ein hohes Stresslevel, über einen eigenen Leistungsanspruch. Das sind ja Dinge, die viele Menschen prägen und die irgendwo herkommen. Und bei bipolaren Störungen ist ja oft so, dass Traumata, geringe oder auch ausführlichere, überdurchschnittlich häufig vorkommen bei diesen Menschen. Hast du in der ganzen Therapiearbeit, in den Klinikaufenthalten etc., bist du der Ursache auf den Grund gekommen, wo die Keimzelle dafür war, dass du in diese Krankheit gerutscht bist?
Also zum einen ist bei mir sicherlich eine genetische Disposition da, also eine Veranlagung familienseits. Mein Papa war schwer depressiv, als meine Mama mit mir schwanger war und in meinem ersten Lebensjahr. Darüber wurde halt in der Familie, wie in vielen Familien, nicht so viel drüber gesprochen. Das habe ich auch recht spät erst erfahren. Und also das ist sicher, also oftmals spricht man auch von so einem Fass bei so psychischen Erkrankungen. Und das Fass füllt sich halt irgendwann, bis es überläuft, sozusagen. Und es ist bei einer bipolaren Störung recht viel genetisch wahrscheinlich veranlagt schon. Das heißt, da ist schon viel in dem Fass irgendwie da.
Mhm. Schon vorgefüllt.
Genau. Und dann, wenn dann halt noch bestimmte Ereignisse dazukommen, und dann ist es ja immer eine Sammlung. Also es ist ja nicht dieses eine, was dann zum Überlaufen das Fass bringt. Also klar, natürlich wird viel auf die Kindheit geguckt in den Therapien und ich habe auch viel tiefenpsychologische Therapie gemacht. Und bei einer bipolaren Störung geht es aber eigentlich nicht so drum, in die Tiefenpsychologie unbedingt einzutauchen. Also eigentlich ist bei einer bipolaren Störung Verhaltenstherapie angesagt, weil ich habe zwar super viel dann geforscht, auch in der Familie, und ich weiß immer noch, wie meine Mama manchmal auch gesagt hat, willst du das überhaupt alles wissen? Also, und das habe ich für mich schon auch gemerkt, es hilft manchmal, Dinge zu verstehen, so ein bisschen zu wissen, wo kommt vielleicht was her. Nichtsdestotrotz kann ich im Hier und Jetzt nichts mehr ändern, was in der Vergangenheit war. Das wissen wir ja, wir können nicht mal mehr ändern, was gestern war und schon gar nicht, was vor 30 Jahren waren. Und deswegen, ich habe ja dann irgendwann auch in die Verhaltenstherapie gewechselt. Zum einen, weil ich 200 Sitzungen hatte, Tiefenpsychologie, und die Krankenkasse nicht mehr finanziert. Dann musste ich die Therapieform wechseln oder ich hätte aufhören müssen. Das ging in dem Moment nicht, weil ich in einer Depression war. Also habe ich gewechselt. Und dann habe ich schon gemerkt, so im Hier und Jetzt die Herausforderung im Alltag, sich das anzugucken und da Strategien zu entwickeln. Und darum geht es auch in Klinikaufenthalten. Also natürlich schaut man viel zurück und ich kann auch vielleicht so 2, 3 Sachen so ein bisschen berichten. Aber was mir irgendwie wichtig ist, den Menschen auch mitzugeben, ich verstehe das und ich will nicht, also ich glaube, jede Therapieform hat seine Berechtigung. Und das ist auch sehr krankheitsbildabhängig. Aber mir hat es viel geholfen, auch im Hier und Jetzt zu bleiben. Mhm. Und mir hat auch viel geholfen, Körperarbeit zu machen. Und
lass uns das mal ein bisschen konkreter angehen. Was Menschen mit deinem Krankheitsbild hilft, aber vielleicht auch Menschen, die noch nicht oder ja, gar nicht da sind, die aber generell ein stressiges Leben haben, viele Bälle jonglieren müssen. Was sind so, wo du sagst, das sind so die 1, 2 Top-Dinge, die dir persönlich geholfen haben, besser in einer Balance zu sein und auf einer Verhaltensebene dich besser steuern und regulieren zu können?
Also wirklich immer wieder am Tag mir wie so ein Stoppschild vorzustellen und immer wieder zu sagen, stopp, wo stehe ich gerade eigentlich? Was tue ich gerade? Also mich immer wieder bewusst, und das ist einfach Training. Also jede neue Verhaltensweise, die wir etablieren wollen im Alltag, ist wirklich Training. Und ich weiß, wie schwierig das ist, wirklich das dann zu etablieren. Also man könnte auch sagen, warum hat nicht ein Klinikaufenthalt gereicht oder ein zweiter oder ein dritter, also 5, das ist schon rückblickend für mich auch manchmal, dass ich selber erschrecke. Oder ambulante Therapie 10 Jahre lang, warum hat das nicht ausgereicht? Einfach weil es super schwierig ist, im Alltag in seinen normalen Mustern, und selbst wenn ich was verändere, ändert sich das System viel langsamer als ich selber. Und deswegen, und das ist wirklich meine tägliche Praxis und das schaffe ich auch nicht immer, aber wirklich mich immer wieder zu fragen, okay, was ist gerade, was tue ich gerade eigentlich, und mich immer wieder zu erden, im wahrsten Sinne des Wortes. Also wirklich manchmal, wenn ich so das Gefühl habe, ich verliere gerade so irgendwie den Kontakt zu mir oder überhaupt so, ich weiß gerade gar nicht mehr so richtig, wo ich gerade stehe und ich kann meine Gefühle gerade nicht einordnen. Also stelle ich mich mal einfach in der Wohnung hin und spüre meine Füße und den Kontakt zum Boden und atme so. Und da denken jetzt viele, ja okay, probiere ich irgendwie mal aus und dann hilft es mir irgendwie nicht oder so. Aber es ist schon, wenn der Körper, also mein Körper musste lernen, anhand von bestimmten Dingen, die ich tue, reguliert werden zu können und zur Ruhe zu kommen. Und das muss ich üben. Also wenn ich jetzt aber mich hinlege manchmal, und das habe ich in der Klinik auch viel gemacht, mich hingelegt in die Wiese und einfach nur den Bodenkontakt gespürt und zu wissen, ich werde getragen und ich werde gehalten. So. Manchmal habe ich mich auch gefragt, warum, und warum kam das so oft und immer und immer und immer wieder, weil ich einfach wirklich, mein Freund hat mal gesagt, also bist mal ehrlich, was hast du tatsächlich verändert? So. Und eine Therapeutin hat auch mal gesagt, Frau Stolz, also Ihnen scheint es noch nicht schlecht genug zu gehen. Und ich saß da und dachte so, ich bin in der Tiefphase meiner Depression. Wie schlecht muss es mir noch gehen? So. Und dann habe ich tatsächlich, wie du gerade schon gesagt hast, ich habe mir Post-its geschrieben. Also auch so diese Frage, wofür tue ich Dinge? Hing zum Beispiel im Badezimmer. Oder mir hat ein Mitpatient in der Klinik mal so eine Waage aufgezeichnet als Mitbringsel dann nach der Entlassung, so in der witzigerweise, das war ja in meinem zweiten Klinikaufenthalt, da stand die bipolare Störung noch gar nicht im Raum eigentlich, aber da hat er mir schon das Bild mit der Balance aufgezeigt, so Balance zwischen ich kümmere mich um andere und gleichzeitig kümmere ich mich um mich oder lass um mich kümmern. Ich gebe Energie nach außen, gebe sie aber auch an mich zurück. Und damit habe ich schon recht viel gearbeitet, ja. Erinnerungen im Alltag irgendwie zu etablieren, an sichtbare Stellen auch zu stellen. Also in meiner ersten Klinik, das war eine anthroposophische Klinik, da ging es auch viel um sich selber irgendwie was Gutes zu tun, im Sinne von sich einzuölen, mit Düften zu arbeiten. Das habe ich dann auch gemacht, mir Düfte gekauft und an mein Bett gestellt, Und selbst wenn es da steht, kann man das immer noch leicht übersehen. Also,
Trigger werden auch irgendwann, man guckt einfach ja, drüber. Gell? Ja, also da genau. Muss man auch Varianz reinbringen, ja. Dass es immer wieder ein neuer Reiz ist.
Aber ich habe halt schon, mein System hat irgendwann schon gemerkt, wenn ich die Dinge tue, wird es besser. Und ich glaube, das braucht es irgendwie. Also ich glaube, sonst macht man das nicht. Aber es muss einem schlecht gehen und ich muss was tun in dem Moment und merken, also mein System muss merken, dadurch wird es besser.
Ja.
So. Und dafür braucht es auch Achtsamkeit. Und dafür braucht es auch Geduld und gnädig mit sich zu sein und es immer und immer und immer wieder probieren. Und wie gesagt, es sind jetzt 10 Jahre her und ich würde sagen, jetzt schaffe ich es immer noch nicht, aber deutlich besser, das regelmäßig in meinen Alltag einzubauen und zu merken, boah, gerade bin ich völlig überfordert, zu sagen, es ist absolut okay, die Überforderung zu spüren, sie da sein zu lassen, gerade nicht zu wissen, was los ist. Wenn ich jetzt in mich reinspüre, und einen kleinen Funken merk, was könnte ich gerade brauchen, dann gehe ich diesem Impuls nach, aus einer Intuition heraus. Und ich sage meinem Kopf immer wieder, ich will jetzt gerade nicht hören, was du mir danach dazu sagst, sondern vielmehr auch wieder in die Intuition zu kommen und zu merken, mein Impuls ist gerade rauszugehen, also mache ich es einfach. Auch wenn da noch 10 andere Sachen gerade vielleicht auf meiner To-Do-Liste stehen, mein System. Also wir haben einfach verlernt, auf unsere Intuition auch einfach zu hören und zu merken, was brauche ich tatsächlich, weil unser Körper ist wirklich schlau und der signalisiert uns sehr, sehr, sehr deutlich eigentlich, was gerade angesagt ist. So. Und die Frage ist halt immer nur, ich habe gestern auch mit einer Freundin noch drüber gesprochen, die meinte auch so, oh, mein Freund ist oder mein Mann ist auch so in diesem Arbeitsmodus ständig drin und was ich jetzt dem empfehlen würde. Und dann sage ich, also ich will mich auch von Ratschlägen distanzieren. Das hat mir nicht geholfen, das will ich auch anderen Menschen nicht geben. Aber ich würde jedem empfehlen, eben sich immer wieder die Frage, wofür zu stellen und immer wieder wirklich so diese Pausen einzulegen und gut in sich reinzuspüren, was brauche ich gerade? Weil wenn wir halt uns nicht um unsere Gesundheit kümmern, meine Mama hat immer gesagt, wenn wir uns nicht um unsere Gesundheit kümmern, dann müssen wir uns um unsere Krankheit kümmern. Und auch das ist immer so, ja, lavidar vielleicht dahergesagt, aber es ist einfach so. Also wenn ich jetzt nicht gut für mich sorge in so einer normalen Phase, kann ich die Uhr wahrscheinlich danach stellen, dass ich in die eine oder die andere Phase wieder reinrutsche, auch trotz Medikamente.
Aber die bittere Wahrheit ist, und ich darf Menschen ja in Verhaltensänderungen begleiten als Coach, die bittere Wahrheit ist, Menschen ändern sich meist nur dann nachhaltig, wenn der Schmerz zu groß ist, wenn man an der Schmerzgrenze angekommen ist. Das Tragische ist, dass an dieser Schmerzgrenze, je nachdem wie die aussieht, ob das eine bipolare Störung ist, ob es ein Burnout ist etc., ist natürlich viel mehr Aufwand bedarf, wieder da rauszukommen. Und trotzdem hilft es den meisten Menschen nicht, weil sie haben Treiber in sich, sie haben Glaubenssätze in sich, die emotional so tief verankert sind, dass es aus der Perspektive, du hast vorhin gesagt, man kann sich nicht selber gut einschätzen in der Depression, ob man noch Therapie braucht oder nicht. Und genauso ist, wenn man von Perfektionismus, von Ehrgeiz etc. getrieben ist, dann sagt die Mutter einem, wenn du dich nicht um deine Gesundheit kümmerst, dann um deine Krankheit, dann sagst du, ja, aber ich habe jetzt andere Sorgen. Ja. Das mache ich in einem Jahr, wenn's wieder weniger wird oder wie auch immer. Das ist die Realität. Ich finde, das ist auch okay. Wichtig ist nur, dass Menschen die Verantwortung dafür übernehmen und es dann nicht auf andere schieben, sondern sagen, ich habe durch mein Verhalten, durch das Ignorieren von den Warnzeichen, habe ich mich da rein manövriert. Ja. Und jetzt, natürlich ist es schön, ein Netz um sich zu haben, die einem hilft, aber diese Eigenverantwortung auch anzunehmen und zu sagen, ich habe diese Signale ignoriert und deshalb stehe ich jetzt da. Das finde ich ganz wichtig. Auf der anderen Seite kann ich aber auch berichten, dass viele Menschen dankbar sind, wenn sie an dieser Schmerzgrenze sind. Weil sie erst dann sich selber auch legitimieren können, eine Pause einzulegen oder sich in Therapie zu begeben. Also vorher war es nicht schlimm genug in ihrem Wertesystem. Ich möchte zum Schluss noch über ein Thema sprechen, was wir noch gar nicht adressiert haben. Jetzt ging es vor allem um die Perspektive, in dem Fall von dir, von den Betroffenen. Aber es sind ja auch immer Angehörige, Partner, Partnerinnen, KollegInnen etc. betroffen. Jetzt haben wir gerade schon festgestellt, gut gemeinte Tipps kommen nicht immer gut an und trotzdem gibt es ja Dinge, die Menschen A, richtig machen können, um sich selber ein bisschen zu schützen, um sich nicht in diesen Strudel zu sehr reinziehen zu lassen und dann vielleicht doch das eine oder andere, was der Person hilft auf ihrem Weg. Was sind Dinge, die du erlebt hast, wo du sagst, das könnte man vielleicht ein bisschen anders oder besser machen? Und was sind konkrete Tipps an Menschen, die in ihrem Umfeld, Freundeskreis, Familie, Menschen mit mentalen Herausforderungen haben, wie sie denen zur Seite stehen können, dass es nicht nervt, sondern sie unterstützt?
Ja, also was ich jedem empfehlen würde, was ich auch meiner Familie zum Beispiel jetzt so immer wieder sage, ist, dass es am meisten hilft, einfach auch mal zuzuhören. Also mir ist es irgendwie gerade wichtig, eher den Fokus zu legen, was hilft. Und da würde ich sagen, also für mich ist es am besten, wenn es mir schlecht geht oder irgendwas ist, dass ich weiß, mein jetziger Freund oder eine Freundin oder meine Familie, die rufe ich an oder es kommt jemand vorbei. Und es darf einfach in dem Moment einfach mal so sein, so wie es ist. Ich darf da weinen, ich darf wütend sein, ich darf nicht wissen, was ist und trotzdem kann ich sagen, mir geht es irgendwie nicht gut und die Menschen hören einfach zu. Das ist super schwierig. Also ich meine, auch wenn ich Betroffene bin, erlebe ich ja trotzdem auch Menschen in meinem Umfeld und es ist menschlich, dass man helfen will. Aber was ich empfehlen würde, ist auch vielleicht zu fragen. Also gibt es was ich gerade für dich tun kann? Gibt es was dir gerade helfen würde? Was ich dir vielleicht auch abnehmen kann, wie so vermeintlich Dinge überzustülpen. Und das ist nicht böse gemeint und ich weiß, dass es extrem schwierig ist, einem Menschen, den man liebt und einem sehr nahe steht, leiden zu sehen. Das ist nicht schön. Also das stelle ich mir wirklich nicht einfach vor, sei es jetzt in der Depression oder auch in der manischen Phase, wenn man so das Gefühl hat, ich will was tun. Aber man, also zum einen kann man es den Betroffenen nicht abnehmen und man muss da selber durchgehen. Die Menschen im Umfeld können einen nur begleiten. Also sie können irgendwie da sein. Und ich glaube, das ist super wichtig, den Betroffenen das Gefühl zu geben, ich bin da. Egal wie es gerade ist, egal wie lange es dauert, ich bin da. Und wenn es dir wieder besser geht, bin ich auch da. So, also das hat.
Nicht erst dann wieder.
Und nicht erst dann wieder, genau. Also das, aber es gibt auch Gründe, warum man in der Depression manchmal lange verharrt. Also die Frage habe ich mir auch manchmal so ein bisschen, oder hat mir meine Ärztin gestellt, was glauben Sie denn, warum Sie so lange in der Depression verharren? Weil ich vielleicht auch als Kind gelernt habe, wenn es mir schlecht geht, dann schaut man nach mir. Und wenn es mir gut geht, dann laufe ich schon so mit. Aber wenn es mir schlecht geht, dann schauen die Menschen nach mir.
Das ist eine Rolle, die Aufmerksamkeit garantiert.
Ja, ja. Also es, genau. Und gleichzeitig konnte ich aber in der Depression, das ist auch sehr typisch, man will irgendwie, dass einem geholfen wird. Man sucht irgendwie Nähe und gleichzeitig will man in Rückzug gehen. Also es ist einfach auch immer so eine sehr ambivalente Sache. Also ich habe dann in Konstanz, meine Familie haben dann auch mal gesagt, sie kommen auch vorbei oder sie sind irgendwie da. Ich wollte auch nicht alleine sein, aber wenn jemand kam, war es mir auch manchmal zu viel. Aber vielleicht, um nochmal auf die Frage konkret zurückzukommen, also zum einen genau da zu sein, zuzuhören, zu fragen, was man tun kann und es manchmal auch einfach mit auszuhalten und darauf zu vertrauen, es wird wieder besser. Und ich glaube, wenn man es auch schafft, wenn jemand noch nicht in Therapie ist und man sieht, da geht es jemand schlecht, die Person darin zu unterstützen, dann zu sagen, doch, ich begebe mich jetzt in Therapie und es ist eine Krankheit. Also ich glaube, das ist auch nochmal ganz, ganz wichtig, sowohl für Betroffene als auch für Angehörige, es als Krankheit einzuordnen. Also auch eine klassische Depression als Erkrankung zu sehen und es den Betroffenen zu sagen, hey, es ist nicht deine Schuld, und du kannst aber Hilfe bekommen. Und ich habe nämlich auch tragischerweise 2 suizidale Fälle in meinem nahen Bekanntenkreis miterlebt. Und Weiß selber, wie es ist, wenn man wirklich kein Licht mehr am Ende des Tunnels eigentlich auch sieht. Und ich habe das auch geäußert. Ich habe immer mal auch gesagt, ich will einfach nicht mehr. Und da ist es dann total wichtig, wenn man es als Angehörige schafft, die Person noch zu erreichen. Und das schafft man manchmal nicht mehr. Man ist dann manchmal nicht erreichbar. Und das wünsche ich jedem Angehörigen, dass sie es irgendwie schaffen, die Betroffene so an die, manchmal wirklich auch an die Hand zu nehmen. Aber nicht mit gut gemeinten Ratschlägen im Sinne von, jetzt geh doch mal spazieren oder ich habe ein Klavier zu Hause, der Klassiker war es, jetzt spiel doch mal Klavier oder da liegen Stricknadeln rum, strick doch mal so, weil das löst einfach nur Druck aus. Ich wollte in dem Moment nicht Klavier spielen und ich hatte so das Gefühl, egal was ich auch gerade tue, das ändert einfach nichts. Wenn ich jetzt 10 Minuten Klavier spiele, deswegen geht es mir danach nicht besser.
Wie du sagst, es ist emotional nicht so einfach, nicht aktiv Hilfe anzubieten, weil man will ja auch alles tun, damit es der Person wieder besser geht. Aber ich glaube, da ein bisschen Distanz ist das falsche Begriff. Aber ich sag mal, eher ein bisschen weniger ist da, glaube ich, mehr an der Stelle.
Und vor allem nicht mitzuleiden. Mhm. Also das merke ich schon auch. Ich habe... Für die einem sehr nahe stehen, sei es der Partner, die Partnerin oder auch die Familie. Es ist super schwierig, sich abzugrenzen und nicht mitzuleiden. Aber ich habe auch gemerkt, dass ich, wenn ich gemerkt habe, mein Gegenüber leidet mit, dann bin ich noch mehr in Rückzug gegangen. Weil ich so das Gefühl hatte, ich kann mich der Person jetzt nicht auferlegen. Der geht es dann noch
selber
schlecht.
Die
ist selber nicht stark genug. Mhm. Und das ist echt unangenehm.
Glaube ich. Und also da lieber Stärke zeigen, also empathische Stärke.
Und das kann man natürlich auch nicht auf Knopfdruck irgendwie da sagen. Aber irgendwie, oder es einfach auch offen anzusprechen. Also, aber ich habe schon gemerkt, meine Mama vor allem, und das ist wahrscheinlich auch, das liegt in der Natur, dass Mütter da einem sehr nahe stehen. Wenn ich geweint habe, hat sie mitgeweint. Und das... habe ich auch nicht verübelt, aber ich hatte dann so manchmal das Gefühl, ich müsste sie trösten, obwohl ich das Kind bin und es mir in dem Moment irgendwie schlecht geht. Und das hat man ja auch nicht so richtig in der Hand. Ich meine, Mama konnte nicht den Schalter umlegen, dass sie nicht weint. Aber es ist schon, sich da als Angehörige drauf zu besinnen, es bringt den Betroffenen nichts gerade, damit zu leiden.
Was ist denn die letzte Frage, die ich jedem Gast hier stelle, wenn du jetzt auf das Auf und Ab deines Lebens aus der Vogelperspektive zurückblickst? Jetzt gar nicht nur Fokus auf deine mentalen Herausforderungen, sondern insgesamt dein Leben auf die Auf und Abs. Was ist daraus für dich so die allerwichtigste Erkenntnis?
Dass das vermeintlich Schöne manchmal einfach direkt nebenan ist.
Christine, vielen, vielen Dank, dass du hier warst, dass du deine Geschichte so offen geteilt hast. Ich glaube, damit wirst du vielen Menschen auch ein paar Fragezeichen nehmen, die vielleicht an der gleichen Stelle sind. Sicher aber Menschen auch ein bisschen sensibler machen, wenn sie Menschen im Umfeld sehen, wo sie vielleicht Verhalten nicht so einordnen können. Dann könnte das eine Erklärung sein. Du hast uns mitgegeben, wie man auf sensible Art so Menschen zugehen kann. Dafür vielen, vielen Dank. Dir alles Gute. Dann noch ein Hinweis in eigener Sache. Ihr wisst vielleicht, dass ich einen sogenannten High-Energy-Club habe und für diesen High-Energy-Club ist eine exklusive Community von Menschen, die für sich entschieden haben, ein dauerhaft hohes Energielevel zu haben, trotz Stress, trotz Ambitionen, trotz sozialen Verpflichtungen. Und in Kürze werden wir wieder ein paar neue Mitglieder in diesen High-Energy-Club aufnehmen. Wir treffen uns da 2x im Monat live per Zoom, um über die allerneuesten und wichtigsten Themen und Entwicklungen rund um das Thema Energiemanagement, Recovery, Performance zu sprechen. Und ich würde mich richtig freuen, wenn wir einige von euch da auch entsprechend begrüßen dürften. Den Link zur Warteliste, die wir bald wieder aufmachen, findet ihr in den Shownotes. Und für alle Podcast-Hörer und Hörerinnen, die über diesen Link sich auf die Warteliste anmelden, haben wir ein ganz besonderes Willkommenspaket. Also es lohnt sich sehr und ich würde mich freuen, wenn wir uns da wiedersehen. Also, ich wünsche euch eine wunderschöne Woche. Wenn ihr noch mehr Auf- und Ab-Episoden wollt, einfach nach unten scrollen. Wir haben sehr viele spannende Episoden mit anderen Gästen zu anderen Themen. Und dann freue ich mich, wenn wir uns nächste Woche auch wieder hören. Bis dann. Macht's gut, Leute.